Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, genau. Wir sind wieder im Podcast-Raum von Das Gym. Yes, es fühlt sich immer normaler an, das Leben. Es ist richtig, richtig geil. Wie geht's dir, Melli?
Mir geht's gut. Mir geht's echt sehr gut. Ich fühle mich nach 1,5 Wochen Gymtraining deload-reif. Das ist eine Katastrophe. Das ist
geil.
Es ist richtig geil. Ah, es geht wirklich wahnsinnig gut voran gerade. Also Kraftwerte steigen ins Unermessliche und Körpergewicht bleibt eigentlich stabil.
Sehr cool.
Hashtag stabil. Und nein, passt eigentlich alles mega, mega gut. Also ich bin super happy gerade. Es passt. Und eben, wie du schon sagst, es ist irgendwie, als wäre nie was gewesen. Als wäre man echt nie weg gewesen.
Als wäre man auf Urlaub gewesen.
Ja, genau. Und dann so, und was hast du so gemacht?
Ja, genau. So in der Schulzeit noch wie die Sommerferien, wenn dann alle wieder zurückkommen. Und weil es war ja eigentlich auch in Wahrheit so 2,5 Monate, also ziemlich genauso, wie lange halt Sommerferien irgendwie so sind.
Voll.
Und so hat sich es irgendwie angefühlt.
Voll.
Ja, ich meine, ist geil. Ist geil, gut. Wieder zurück zu sein.
Ist echt nice, ja.
Ist geil, wieder zurück zu sein.
Wie geht's dir so? Was tut sich?
Gut, wieder, also ich bin arbeitstechnisch wieder voll da oben, muss mich halt echt wieder dran gewöhnen. Also ich merke schon, dass so diese geistige, mentale Erschöpfung jetzt einfach gerade mehr wird wieder, was aber auch geil ist, weil ich einfach viel zu tun habe. Und ja, also PTs sind wieder voll angerannt. Alle wieder fleißig zurück und motiviert zurück. Ich meine, wirklich alle sind zurück und das freut mich halt extrem.
Echt schön.
Und ja, auch natürlich Potenzial für mehr da. Also jetzt muss ich, kriegen viele Anfragen momentan. Also PTs ist gerade im Trend auch. Man merkt, dass die Leute durch Corona ein bisschen gesundheitsfitnessbewusster geworden sind.
Okay.
Und dass da ein bisschen so die Nachfrage ein bisschen steigt auch.
Cool.
Ja, also sehr, das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, und sonst ergeben sich halt viele neue Projekte, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe, ja, dass sie über Corona verloren gegangen sind.
Mhm.
Aber sie sind wieder voll da. Also ich fange jetzt eben dann wieder auch zum, nicht wieder, also ich fange zum Unterrichten an.
Mhm.
Das ist halt mega cool, dass ich dann mein Wissen da auch an zukünftige Fitnesstrainer weitergeben kann. Und ja, trainingstechnisch läuft es sehr gut. Sehr gut. Der Fokus liegt jetzt einfach beim Latt und beim Rücken.
Mhm.
Das hat der Valentin so cool gesagt, ein fleischiger Rücken.
Mhm.
Und ja, so, ja, das hört sich richtig geil an. Ich will Fleisch am Rücken haben. Und ich habe ja immer so Schwierigkeiten mit der Ansteuerung vom Latt. Das ist auch beim Posen einfach für mich wirklich ein Problem. Und jetzt arbeiten wir halt sehr intensiv daran, dass ich quasi wirklich diese Muskelansteuerung auch während den Übungen besser hinkriege. Was halt bedeutet, bei vielen Übungen, dass ich jetzt weniger Gewicht nehme, was ein bisschen fürs Ego schwer ist. Aber es wird besser, die Muskelansteuerung wird besser und ich habe nach jedem Training Muskelkater im Rücken. Also es tut sich was.
Mhm.
Ja. Und ja, und ansonsten läuft es eigentlich richtig, alles andere läuft auch pipifan.
Mhm.
Heute fällt hoffentlich ein neuer PR, nein, er wird fix fallen, ADLs 112,5 Kilo, also die Road zu 115, 120 ist in der Weg. Es wird kommen.
Ich würde auch gern so in 2,5er oder 5er Schritten denken können, weil mein Problem ist halt, ich habe jetzt gerade die 100 gehittet und jetzt will ich die 140. Ich will allein mal diese fucking 3 plates per side haben. Weil vor allem der AJ redet es mir halt voll ein. Also der AJ redet mir wirklich ein, so 100 Kilo Bench over Row, 140 Kilo RDL, das ist jetzt so das Ziel irgendwie.
Ja.
Jetzt habe ich halt echt nur diese Zahlen im Kopf und will einfach dahin und jetzt muss ich aufpassen, dass mein Ego dann nicht irgendwie...
Dass ich nicht zu schnell.
Dass ich da nicht übermütig werde, schon auch wegen der Hüfte und so.
Ja, genau.
Weil es halt trotzdem... Es ist jetzt der RDL für meine Hüfte nicht problematisch, so per se, aber es ist halt einfach wieder zusätzlicher Stress, der dann in mein Stressfass kommt.
Oh, das Bucket of Stress, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, deshalb habe ich mir gedacht, ich muss es jetzt kurz mal einstreuen.
Geil.
Nein, aber auf alle Fälle muss ich da schon mal ein bisschen aufpassen, vor allem, weil ich es jetzt schon gemerkt habe im letzten Beintraining letzte Woche, also am Mittwoch, habe ich jetzt das erste Beintraining gehabt, wo ich wirklich wieder Schmerzen in der Hüfte hatte.
Was ich ja immer so fies finde, weil es ist ja so muskulär sind die Anpassungen ja extrem schnell, aber die passiven Strukturen passen sich so langsam an und wenn man da zu schnell steigert, einfach ein paar Wochen später, du kriegst einfach die Klatsche ins Gesicht.
Ja, voll.
Und da muss man echt sein Ego ein bisschen zurückhalten und so einen Mittelweg finden. Ja.
Wobei ja, ich ja absolut. Zum Glück nicht das Problem habe, dass meine Hüfte jetzt strukturell irgendwas hat. Das ist ja das Glück, was ich habe, dass ich jetzt nicht wirklich irgendwie akute Verletzung hätte oder so, die dann immer wieder abflärt oder so. Es ist halt wirklich dieser antrainierte Schmerz halt einfach, wo ich meine Schmerztoleranz halt irgendwo ein bisschen raufschrauben muss im Laufe der Zeit. Beziehungsweise halt meine, sagen wir mal so, meine Toleranz gegenüber irgendwelchen Belastungen irgendwo raufschraubt. Das ist eher so das Hauptding und ich muss halt aufpassen, dass ich diese Grenze nicht überschreite, wo die Gesamtbelastung zu viel wird, weil ich sonst halt einfach wieder Schmerzen habe. Ich weiß, das ist halt das Gute daran, ich weiß im Training selbst, meine Hüfte ist nicht kaputt, ich weiß, dass ich I'm not broken, so quasi, ich weiß, dass es nichts hat, aber es ist halt einfach dieser Schmerz jetzt wieder da, der mir halt dann zeigt, okay, diese 15.000 Schritte gestern plus das Beintraining da und das dort und der Stressfaktor waren halt einfach zu viel. Ja. Und das ist halt, ich habe halt hier wenigstens die Möglichkeit, dass ich ausweiche. Also ich habe halt gemerkt, okay, ich habe Schmerzen in der Hüfte bei der Beuge und bin halt dann auf die Gym 80 Leg Press ausgewichen, die halt extrem quad-dominant ist, wo die Hüfte halt null drinnen ist, wenn du die ganz auf, also wenn du dich reinlegst quasi. Ja. Und das ist halt richtig geil, weil ich da natürlich null Hüftprobleme habe.
Alles geil.
Und dann war der Rest vom Training dann eh wieder gut. Ja. Aber das ist halt so das Einzige, wo ich merke, okay, Gesamtbelastung wird jetzt wieder ein bisschen höher und da muss ich halt bei RDLs und solchen Dingen eben aufpassen. Das ist das Einzige, aber ansonsten sind alle Faktoren gerade mega in Check. Also Ernährung ist in Check, ich schaffe es das erste Mal, dass ich mein Mealtiming in Check halte. Und das passt jetzt eigentlich auch sehr, sehr gut zum Thema, weil um das soll es jetzt hier auch heute gehen.
Ja, weil da muss ich zum Beispiel jetzt momentan wieder mich besser damit beschäftigen und besser in den Griff bekommen, dadurch, dass ich jetzt wieder mehr Appetit habe.
Ja.
Es ist bei mir jeder Tag vom Zeitplan anders. Und da muss ich mir jetzt wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue Gedanken machen, wann mache ich welche Mahlzeit, damit ich halt im Training noch immer die gescheite Performance liefern kann. Ja, also das wird bei mir jetzt gerade wieder komplizierter. Und ja, also da arbeite ich gerade dran, dass das besser wird. Andererseits ist es halt geil, dadurch, dass ich habe ja immer Hunger, mein Food-Fokus ist ja immer sehr hoch, der sinkt.
Nice.
Mein Hunger wird weniger.
Das ist gut.
Ja, und das ist halt ziemlich geil.
Mega nice.
Ja,
mega
also ich nice. Werde wirklich satt. Und ich habe auch ab und zu jetzt wirklich so Phasen gehabt, wo ich dann gegessen habe, weil ich halt essen muss. Ja, aber eigentlich keinen Hunger gehabt habe. Und das ist für mich, das hört sich jetzt urkomisch an, ja, aber das ist für mich halt mental wirklich ein riesiger Step, ja, weil ich habe oft ganz, jetzt immer wieder gehabt, dass ich mein Pre-Workout gegessen habe, obwohl ich noch keinen Hunger gehabt habe. Aber ich habe gewusst, ich muss es jetzt essen, weil sonst kriege ich während dem Training Hunger und das ist eine Katastrophe.
Ja.
Das geht gar nicht.
Voll. Ja, im Endeffekt sind wir jetzt schon mitten im Thema drinnen, einfach, dass wir noch eine kurze Einleitung zu dem Ganzen haben, denn es soll jetzt einfach mal eine komplette Folge zum Thema Mealtiming werden, weil auch ich jetzt, seit ich beim AJ bin halt eigentlich, wirklich erfahren dürfte, was für einen großen Unterschied Mealtiming wirklich machen kann. Also es ist wirklich, es ist, finde ich, immer so diese Debatte zwischen, wie wichtig ist Mealtiming wirklich, es kommt ja eh nur auf die Kalorienbilanz an und auf diese, ja, dass du dein Protein reinbekommst und bla bla bla, dies, das. Was ja auch vollkommen stimmt, das ist das, was am Ende des Tages zählt. Aber wie du deine Mahlzeiten über den Tag hinweg irgendwie aufteilst und strukturierst und planst und eben zu dir nimmst, macht halt so einen Riesenunterschied für Dinge wie eben deine Performance, für die optimalen Ergebnisse, für die Adherence, wie gut kannst du so etwas sticken und eben auch wie angenehm ist es halt dann wirklich für dich. Also das ist dann diese Dinge, die sich irgendwie, die einerseits Hand in Hand gehen, die sich andererseits gegenüberstehen und genau über das quatschen wir jetzt im Endeffekt.
Genau, weil es ist auch, also wenn ich zum Beispiel generell, es sollen immer zuerst die Basics funktionieren und dann kann man sich Gedanken über das Mealtiming machen.
Ja,
ja,
genau.
Also es ist halt auch, es müssen halt wirklich das erste Mal hit your damn macros, ess deine Veggies am Tag, isst dein Protein am Tag, ja, und wenn das mal gut funktioniert, dann kann man wirklich so diesen Next Step zum nächsten Level gehen und alles nochmal besser optimieren, indem man halt wirklich gezielt überlegt, wann isst man welche Mahlzeit, wie teilt man die Makros untertags auf, weil es ist ja auch Trainings und Reste zum Beispiel ja auch ein bisschen anders, ja. Du hast ja überhaupt ja Rest Day und Trainings Day unterschiedliche Makroverteilungen auch.
Ja.
Und das ist dann halt schon wirklich so der nächste Step.
Ja,
ja.
Absolut.
Definitiv. Da kann man viel rausholen. Also ich habe das auch, für mich war meine erste Erfahrung damit, während meiner ersten Diät, dass ich quasi die Kohlenhydrate viel, viel, viel bewusster um das Training herum packe. Und das war einfach
Game Changer.
Ja. Massiver Game Changer.
Absolut. Ja. Das war was, das kann ich eh direkt gleich einhaken, sag mal so, es gibt nicht viele Dinge, die ich in meiner Prep falsch gemacht habe, von denen ich jetzt sage, okay, die würde ich nächstes Mal komplett anders machen. Das Mealtiming würde ich komplett anders machen. Also das ist was, wo ich wirklich sage, das habe ich so falsch gemacht, weil es hat ja funktioniert am Ende des Tages, also es war ja effektiv, aber es war definitiv nicht optimal für das, was ich erreichen wollte, weil im Endeffekt in so einer Hardcore-Diät geht es ja darum, dass du am Schluss mit maximal viel an Muskelmasse, was du halten konntest in dieser Zeit, auf der Bühne stehst. Und wie kannst du maximal viel Muskelmasse in einer Diät halten, indem du im Training optimal performst? Wie performst du optimal im Training? Indem du Kohlenhydrate isst vom Training. Habe ich nicht gemacht. Ich habe vormittags trainiert und hatte morgens halt echt nur ein Protein-Feeling, meine 30 Gramm Protein,
okay,
und keine Kohlenhydrate.
Keine Kohlenhydrate.
Ich habe dann erst mittags wirklich eine Mahlzeit gegessen. Ja. Es war halt quasi Intermittent Fasting, nur mit einem Protein-Feeling mittendrin. Was für meine Adherence war das Beste, was ich machen konnte. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich in einer Diät in der Früh schon Kohlenhydrate esse, dann habe ich den ganzen Tag über Heißhunger.
Mhm.
Und das hat mich einfach, ich habe das so hart gestruggelt damit, bis ich halt dann mal drauf gekommen bin, okay, ich lasse die Kohlenhydrate einfach weg und habe dafür das Problem nicht.
Mhm.
Das Problem war aber, dass meine Trainingsperformance natürlich massiv darunter gelitten hat. Und das würde ich absolut anders machen.
Das hast du aber wahrscheinlich erst gecheckt, nachdem du dann wieder Kohlenhydrate vom Training gegessen hast,
ganz
gell?
Genau, ja.
Weil das finde ich auch, ganz viele Leute sagen so, wenn sie quasi nüchtern trainieren, ja, ich habe eh eine tolle Leistung im Training.
Hm.
Aber das ist halt, du checkst erst, wie viel besser du performen kannst, wenn du mal merkst, dass du wirklich mit Kohlenhydraten im Körper trainieren kannst.
Ja.
Ja, und dann checkt man auch so, okay, es geht doch noch deutlich besser.
Ja.
Ja, also das ist auch ganz schwer, dann auch Leuten, die das halt immer so gemacht haben, relativ schwer, ihnen mal ein bisschen zu erklären, dass das halt echt einen massiven Unterschied machen kann, weil sie glauben, dass sie eh geil performen im Training. Mhm. Ja.
Ja, das macht echt mega, mega viel aus. Und ich habe es halt zum Beispiel gemerkt, als ich dann direkt nach der Prep brutal viele Kohlenhydrate im System hatte und dann ins Training gegangen bin. Das war halt dann das Ding, weil ich dann gemerkt habe, fuck, ich kann so gut performen, wenn ich halt das so irgendwie esse.
Yeah.
Und seitdem mache ich es halt so und jetzt eben, seit ich beim AJ bin, noch viel, viel gezielter, sodass ich halt wirklich vor dem Training, meine Pre-Workout-Mahlzeit sind wirklich nur Eiweiß und Kohlenhydrate, zero fat. Dann im Training trinke ich mein Intra, das halt auch nur Kohlenhydrate in flüssiger Form, also Clusterdextrin und EAAs sind und direkt nach dem Training auch nur Eiweiß und Kohlenhydrate und kein Fett. Und meine Trainingsperformance ist besser als je zuvor. Also ich habe halt wirklich durch mein Intra durchgehend so langen Fokus, was halt richtig, richtig geil ist. Also ich könnte nie wieder ohne Intra trainieren.
Mhm.
Ich würde es nicht mehr wollen. Es ist komplett crazy, dass es ausmacht. Sonntag habe ich mit meiner Trainingspartnerin, mit der Carmen, trainiert. Und wir haben halt so lange fürs Training gebraucht und 3,5 Stunden trainiert, dass ich nach 2 Stunden ein zweites Intra getrunken habe. Und es war so wichtig, dass ich ich würde nicht 3,5 Stunden trainieren, das ist viel zu lang, um Gottes Willen, bitte nicht nachmachen. Aber es macht so viel aus, wenn du im Training auch Kohlenhydrate zu dir führst. Und das ist halt eins so von den ersten Dingen, wenn ich so diesen ersten Step bei Kundinnen zum Beispiel auch mache in Richtung Mealtiming optimieren, dann ist Kohlenhydrate rund ums Training das Erste, was ich mache, gleichzeitig mit regelmäßigen Protein-Feelings über den Tag hinweg.
Ja.
Weil das finde ich auch extrem, extrem wichtig, dass man einfach so alle paar Stunden ein anständiges Protein-Feeling hat mit hochqualitativem Protein, also nicht irgendwie so, weil du 10 Wecker gegessen hast, so ein bisschen Trace-Protein, das halt überall drin ist, sondern wirklich gezielte Proteinzufuhr. Finde ich wahnsinnig wichtig. Weil das sind so diese kleinen Dinge, die sich dann irgendwann aufaddieren und die dann mega viel ausmachen.
Ja. Das finde ich auch. Also es ist auch die Kohlenhydrate vor dem Training und nach dem Training. Das ist einfach...
Voll. Definitiv. Wie würdest du sagen, dass sich das Ganze unterscheidet, wenn man jetzt im Aufbau ist oder in der Diät ist? Findest du, dass da grobe Unterschiede gibt irgendwie? Oder was ist da deine Meinung so?
In der Diät ist es halt... Sollte man also versuchen, die Kohlenhydrate einfach wirklich so auf das Minimum, was halt geht, irgendwie zu reduzieren, aber halt noch nicht zu stark reduzieren.
Mhm.
Ja, also ich bin dann eher der Fan davon, dass ich dann halt zum Beispiel am Abend, ich habe halt immer vormittags, mittags trainiert, ja. Das heißt, mein Abendessen war dann meistens immer automatisch Low Carb, weil ich dann einfach keine Carbs mehr offen gehabt habe, weil ich einfach alles um das Training herum gegessen habe, ja. Der Vorteil ist halt im Aufbau, ich habe deutlich mehr Kohlenhydrate zur Verfügung und kann auch Pre-Workout und After-Workout deutlich mehr Kohlenhydrate essen, ja. Das ist für mich eigentlich so ein bisschen so der größte Unterschied. Und es macht halt mehr Spaß, weil ich kann halt dann Cereals essen. Ja? In der Diät ist halt die Kohlenhydratauswahl mit Cereals ein bisschen schwierig, weil da halt einfach ja, die Dichte, also das Volumen einfach ein bisschen niedriger dann ist.
Ja, voll, hundertprozentig. Ja. Und das ist dann das, wo sich eben dieses Essen für optimale Ergebnisse und dieses Essen für Adherence und weil es angenehm ist und so ein bisschen gegenüberstehen und ein bisschen streiten. Ja. Weil es ist, man muss halt echt, wie du schon sagst, diesen Mittelweg finden zwischen was ist für mich noch halbwegs angenehm. Ich meine, gut, in einer Lifestyle-Diät soll es, finde ich, bis zu einem gewissen Grad noch einfach wirklich angenehm und durchführbar sein, weil sonst wirst du es nicht lange machen. In einer Prep wird es irgendwann ungemütlich und dann wirst du dich irgendwann einmal entscheiden müssen zwischen, okay, wie ist es angenehmer und wie ist es gescheiter, dass du es machst, langfristig gesehen.
Ja.
Und dann wird der weniger gemütliche Weg wahrscheinlich der bessere sein. In dem Fall halt wirklich Kohlenhydrate rund ums Training planen und ja gut, dann bleibt halt nichts mehr fürs Abendessen. Dann gibt es halt kein Porridge mehr zum Abendessen oder so, so wie es bei uns jetzt ist.
Oh Gott, ich liebe Porridge. Das feiere ich gerade sehr. Das ist nämlich auch sehr interessant, weil mein Schlaf ist ja eine riesige Baustelle. Und was ich eben jetzt gerade probiere, ist, dass ich vorm Schlafen gehen 60 Gramm Kohlenhydrate mindestens esse.
Okay, merkst du einen Unterschied?
Es kommt, glaube ich, langsam.
Okay.
Ja, also ich hab es jetzt wirklich erst ein paar Tage so gemacht. Und zum Beispiel vorgestern habe ich durchgeschlafen.
Wirklich? Okay.
Ja, ich meine, ich bin so noch immer um 5 aufgewacht. aber habe ich wirklich durchgeschlafen. Also okay. Ich bin dann aufgewacht und dann so, fuck, geil. normalerweise wache ich immer so alle paar Stunden auf und denke mir so, jetzt habe ich urlang geschlafen und dann schaue ich auf die Uhr und denke mir so, ich habe 2 Stunden geschlafen.
Crazy.
Und dann denke ich mir, fuck, ich muss noch weiter schlafen und dann schlafe ich halt wieder ein. Dann wache ich wieder auf und denke so, jetzt ist es früh, jetzt kann ich aufstehen. Dann ist wieder 2 Uhr in der Früh. So, nein.
Fuck. Okay, das ist klar.
Ja, und deswegen, wenn ich dann um 5 Uhr aufwache, freue ich mich dann immer so und dann so, ja, ich kann endlich aufstehen. Okay. Ja, und deswegen ist es halt richtig, richtig geil. Also das ist für mich gerade das Ur-Step-Ding. Ich habe durchgeschlafen. Ich glaube schon, dass die Kohlenhydrate helfen, aber hat auch sicherlich ein bisschen auch mit der Erschöpfung von dem ganzen Arbeitstag, diese mentale Erschöpfung sicherlich auch mir geholfen. Es ist auch bei mir zum Beispiel ein Arbeitstag, ich habe gestern über 20.000 Schritte gehabt, ja, weil ich habe halt einen Arbeitstag gehabt und dann bin ich halt am Abend trotzdem noch eine kurze Spaziergangsrunde gegangen, weil ich einfach Bock gehabt habe, was zu machen. Weil, also normalerweise, wenn ich einen Arbeitstag habe, ich meide Spaziergänge, weil ich einfach sonst mit den Schritten jeden Tag so extrem hochkomme. Und wir sehen Bucket of Stress. Ja. Von daher, ja, bin ich ganz guter Dinge. Und da ist eben auch sehr interessant, dass man halt, wenn man halt im Aufbau ist, kann man dann halt quasi am Abend dann auch wirklich nochmal viele Carbs essen, um da eine Schlafqualität ein bisschen zu verbessern.
Ja, ja, voll. Das habe ich auch gemerkt, wie ich in der Prep war, weil da, das ist was, auf das habe ich mich zum Beispiel schon konzentriert, dass ich halt abends nochmal eine Kohlenhydratzufuhr habe. Ich habe halt immer relativ früh schon Abend gegessen, also mein Abendessen war ja immer schon so zwischen 5 und 6 ungefähr und dann habe ich ja nichts mehr gegessen nachher. Das ist echt crazy, aber ich gehe auch um 8:30 ins Bett, von dem her passt dann wieder. Aber habe ich da auch konzentriert darauf, dass ich wirklich in meiner letzten Mahlzeit nochmal eine anständige anständig, wie es halt geht mit 100 Gramm Kohlenhydraten, aber nochmal eine gute Kohlenhydratzufuhr habe. Und ich habe es schon extrem gemerkt in der Prep, dass es auf die Schlafqualität einen riesen Unterschied hatte.
Ja.
Weil ich habe halt mega gestruggelt, was ja komplett normal ist, aber
Aber Melli, wie geht das eigentlich, wenn du in der Diät so spät Kohlenhydrate isst? Nach 18 Uhr soll man doch keine Carbs essen.
Ja. Deshalb bin ich auch nur Vierte geworden und nicht die Erste.
Das ist der Grund. Oh nein.
Das hat mir bei der INBA den ersten Platz gekostet. Das war's, die Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Nein, also Leben. Ich glaube, mittlerweile sind wir uns da schon einig, dass an diesem Mythos nichts mehr dran ist, nichts mehr, dass da nie was dran war, dass man Kohlenhydrate auch getrost nach 18 Uhr essen kann. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin das beste Beispiel dafür, weil mittlerweile habe ich trotzdem 70 Kilo. Also, was aber vielleicht eher an den 3000 Kalorien am Tag liegt. Also, das ist wieder so ein Ding, wo man halt sagen kann, das ist einfach nur ein Mythos und es kommt halt bei so Dingen wie fett wirst du oder wie viel nimmst du ab oder so, geht es wirklich nur um die Kalorienbilanz.
Yes.
That's it. At the end of the day, that's what counts. Und es ist halt, wie du innerhalb dieser Kalorienbilanz agierst und deine Mahlzeiten aufteilst und timest und strukturierst und so, das macht halt am Schluss den Unterschied zwischen, wie gut ist dein Ergebnis hinsichtlich dem, wie viel Fett und Muskelmasse hast du verloren, wie fühlst du dich dabei, wie ist deine Trainingsperformance, solche Dinge. Aber wie viel du am Ende des Tages abnimmst oder dass du abnimmst, ist Kaloriendefizit.
Ja,
fertig.
Ja. Nach 18 Uhr hat 1 Gramm Kohlenhydrat noch immer 4 Kalorien. Und auch vor 18 Uhr sind es 4 Kalorien.
That's it. Ja. Exactly.
Das Einzige, wo es halt wirklich, das ist deswegen sehr individuell halt dann wieder, wie die Verdauung mitspielt. Ja, weil zum Beispiel gestern war ich Pizza essen. Gott, es war Leben. ich habe richtig schlecht geschlafen.
Okay.
Ja, aber weil ich einfach Salz, Fett, bisschen Rotwein. und da habe ich halt schon noch gemerkt, dass mein Körper quasi da mit der Verdauung echt beschäftigt ist. Und das hat meine Schlafqualität dann wieder ein bisschen reduziert. Ja? Das heißt, jeder ist da komplett unterschiedlich auch. Auch mit den Pre-Workouts. Was man halt da am besten für eine Kohlenhydratquelle nimmt, hängt auch ganz, ganz stark davon ab, wie die Person ist. Und auch den Zeitraum vom Pre-Workout zum Training. Ich kann problemlos eine halbe Stunde vom Training Haferflocken essen.
Ja.
Easy.
Mhm.
Ja? Andere können das gar nicht, weil sie durch die Haferflocken im Magen-Darm-Trakt sowas von müde werden. Ja? Und das nimmt ihnen dann zu viel Trainingsperformance dann ab.
Ja.
Ja,
also ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, eben weil ich ja jetzt voll den Fokus drauf gelegt habe in letzter Zeit und ein bisschen herumexperimentiert habe, was funktioniert für mich gut und so. Und ich habe zum Beispiel echt gemerkt, ich habe immer gesagt, ich bin die Person, die direkt davor was essen kann. Habe jetzt erst gemerkt, wie viel besser ich eigentlich performe, wenn ich ein bisschen früher schon was esse. Also jetzt esse ich zum Beispiel, weil ich halt immer so zwischen 11 und halb 12 ungefähr trainieren gehe, esse ich um 10 circa mein Pre-Workout. Und das ist halt immer Cereals mit 30 Gramm Whey, 200 Milliliter Milch und einer Banane. Es ist immer genau dasselbe.
Okay.
Und das funktioniert für mich halt perfekt.
Wie viel Gramm Cereals?
50.
50.
Also zwischen 50 und 65, es kommt drauf an.
Okay.
Aber irgendwas so da um den Dreh herum. So ich leere halt einfach mal noch aus und schaue, wie viel rauskommt. Und dann meistens ist es irgendwas zu 50, ja. 65, so ja. In den Dreh. Aber das habe ich halt gemerkt, dass das für mich extrem gut funktioniert. Hat eh ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Weil ich habe halt, ich habe Oats probiert, ich habe Topfen probiert, ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, nur Obst probiert oder nur ein bisschen Protein oder verschiedenste Zusammensetzungen und bin halt draufgekommen, dass das für mich jetzt so am besten funktioniert. Und jetzt esse ich das immer so. Und das ist halt auch wieder geil, wenn du dein Pre-Workout-Meal so standardisiert hast, weil es ist halt schwierig, wenn du mal was isst vom Training, mal nix isst, dann isst du mal was anderes, mal mehr, mal weniger, mal was dich voll bloatet, mal was leicht verträglich ist. Weil dann ist halt, finde ich, auch die Trainingsperformance voll schwer vergleichbar.
Mhm.
Weil ich merke das halt, wenn ich mein Pre-Workout-Meal zu früh esse, also halt um 10 essen, dann würde ich erst um 1 trainieren gehen oder um 2 oder sowas, um Gottes Willen. Dann würde ich halt merken, dass meine Trainingsperformance viel schlechter ist. Und das ist halt irgendwo auch sowas, das merke ich auch zum Beispiel bei Trainees von mir, wenn es dann heißt, okay, an dem Tag war irgendwie die Trainingsperformance nicht so gut, und ich weiß aber nicht, woran es liegt oder so, und ist auch immer eine von den Fragen, ja, hast du anders gegessen vorher? Hast du vielleicht mehr gegessen oder weniger gegessen oder zu einer anderen Uhrzeit trainiert und deshalb war einfach die Mahlzeitenaufteilung anders oder so. Und das ist dann schon oft der entscheidende Faktor.
Ja, weil also, es ist auch oft so einfach, dass man halt beruflich kann man ja nicht dann oft nicht jedes Training immer gleich lassen.
Genau, ja.
Also es ist bei mir auch zum Beispiel eben jetzt, wo ich wieder Petits habe, ich habe halt Petits entweder in der Früh oder am Abend. Ja, da haben einfach entweder vor oder nach der Arbeit, da machen einfach die meisten Leute ihre PTs. Das heißt, dazwischen habe ich Zeit fürs Training. Ich kann jetzt aber nicht, wenn ich mein PT habe, sagen, ah Moment, ich muss jetzt mein Pre-Workout essen, damit wenn ich dann in einer Stunde trainieren gehe, dann halt quasi das gut im System habe.
Ja? Ja.
Das heißt, da muss ich dann halt auch für mich dann immer schauen, was esse ich für mich, damit ich quasi vor dem Training noch was essen kann, was aber für mich gut verdaulich ist, was ich halt sehr knapp davor essen kann.
Ja.
Ja, weil jetzt ist es halt immer so, ich komme her, esse, ziemlich um und dann gehe ich trainieren. Das heißt, ich brauche wirklich etwas, was mir nicht zu schwer im Magen liegt. Und da ist für mich zum Beispiel extrem gut Magertopfen mit Banane oder Mais, also Reiswaffeln. Ja. Ja? Weil das kann ich extrem gut essen, das fällt mir nicht zu sehr im Magen. Ich fühle mich nicht so extrem voll und kann trotzdem gut trainieren. Wenn ich aber mehr Zeit habe, zum Beispiel stehe ich auch extrem auf Cereals.
Ja.
Ja. Voll. Also das ist halt auch geil.
Und oder das ist halt eben echt das auch. Ja, voll. Das ist echt das, wo man halt wirklich sagen kann, das ist so extrem individuell, weil es halt wirklich ist, es macht schon einen Unterschied, wie groß dein Pre-Workout ist, ob du es jetzt eine halbe Stunde davor ist, ob du es eine Stunde davor ist, wie gut du es verträgst und so weiter und so fort. Deshalb kann man da nie so sagen, was soll ich als Pre-Workout-Meal essen? Das kann ich, nein, das kann man nicht. Nie pauschal beantworten, weil es eben wirklich von so vielen Faktoren abhängig ist. Oder bei mir zum Beispiel ist es halt auch so, selbst wenn ich könnte meine Cereals wahrscheinlich auch eine halbe Stunde vorm Training essen, es wird noch gehen. Ich könnte aber selber nie einen Topfen eine halbe Stunde vom Training essen, weil mir der viel, ich liebe Topfen, aber er liegt mir viel schwerer im Magen. Und das merke ich, dass mir dann im Training wirklich schlecht wird, wenn ich vorher einen Topfen esse. Das funktioniert für mich einfach nicht. Obwohl wir ja, kann man sagen, so gleich hart trainieren, gleich lang trainieren und so. Voll. Vielleicht sogar um dieselbe Tageszeit trainieren. Ja, aber trotzdem ist es nicht dasselbe.
Ja.
Also das ist halt so extrem individuell. Und da muss man halt wirklich einfach austesten, was funktioniert für mich, was liegt mir nicht schwer im Magen, wo habe ich gut Energie und was passt in meinen Alltag halt irgendwo halt auch einfach wieder rein. Ich habe halt zum Beispiel auch Kunden natürlich die Schichtarbeit haben, die einfach heute nicht wissen, wie der Arbeitstag morgen aussieht, so mehr oder weniger. Und da ist es natürlich extrem schwierig, das wie ich so zu standardisieren, aber einfach so zu wissen, okay, das und das vertrage ich ungefähr, das habe ich in letzter Zeit schon herausgefunden. Dann schon anhand von dem kann man dann sagen, okay, ich weiß, das vertrage ich und dann kann ich das eh knapp davor ungefähr essen. Also das andere habe ich nicht so gut vertragen, das lasse ich diesmal vielleicht lieber weg. So,
ja.
Und so nähert man sich eh Schritt für Schritt irgendwie der optimalsten Lösung.
Ja, voll.
Trial and Error,
ja, so wie immer. Absolut, jeder ist anders und da muss man halt wirklich schauen, was für einen am besten funktioniert.
Definitiv,
ja,
absolut. Was ich auch gemerkt habe, was für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht hat hinsichtlich meines Appetits, vor allem, weil ich ja lange Probleme hatte, weil ich so niedrigen Appetit hatte. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich hatte da ja lange Struggles damit. Derzeit komme ich wirklich, wirklich gut klar. Ich glaube, dass sehr viel auch davon abhängig war, in welcher Umgebung ich mein Essen gegessen habe, so blöd es auch klingt. Aber für mich war extrem wichtig, mich darauf zu fokussieren, dass ich meine Mahlzeiten wirklich in Ruhe, stressfrei, in einer entspannten Umgebung zu mir nehme, weil ich dann einfach ich habe das Essen einfach als viel angenehmer empfunden. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt gewusst habe, okay, so wie beispielsweise wie es im Home-Training oft war, ich habe jetzt gerade trainiert und habe jetzt 10 Minuten Zeit, um mein Post-Workout-Meal zu essen, weil danach muss ich schon in einem Call von der Arbeit oder so sein. War jeden Mittwoch beispielsweise so. Da habe ich halt gemerkt, dass ich auf dieses Post-Workout-Meal einfach keinen Bock hatte, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt genau 10 Minuten Zeit, dass ich das esse. Das hat mich schon gar nicht mehr interessiert, so quasi. Und ich habe halt echt gemerkt, was das für einen Riesenunterschied gemacht hat, dass ich mich Post-Workout dann zum Beispiel wirklich darauf fokussiert habe, dass ich mir Zeit lasse, dass ich das langsam esse und so, weil ich halt... Meine Verdauung hat es geliebt und vom Appetit her war es auch viel besser. Also ich finde, es macht so viel aus, da auf das zu achten irgendwie. Das habe ich auch erst sehr kurz gemacht, witzigerweise erst seit der Chris ja bei seinem neuen Coach ist, weil das so eine Grundprämisse bei ihm ist, also eat your food in a stress-free environment. Das ist eine Grundprämisse von Callum und deshalb hat der Chris das angefangen und das habe ich halt dann so gehört und dann war das so, let's try this, so quasi. Und es hat echt gut gepasst. Also ich mache es jetzt echt gerne und fokussiere mich wirklich drauf, dass das gut passt.
Ich mag das generell nicht unterwegs essen.
Ja.
Das ist für mich absoluter Horror. Unterwegs essen oder wenn ich das Gefühl habe, ich meine, generell bin ich ja ein schneller Esser, also ich esse immer schnell, aber ich mag es nicht, das Gefühl haben, ich muss mich jetzt beim Essen beeilen.
Ja.
Da kriege ich komplett die Krise und habe dann auch sehr schnell wieder Hunger.
Mhm.
Ja, also bei mir geht das dann quasi in die andere Richtung.
Cool.
Was ich sehr oft gefragt werde, ist nüchtern trainieren. Nüchtern trainieren, beziehungsweise auch nüchtern Cardio machen, ob das quasi Vor- oder Nachteile hat. Wie siehst du das Ganze? Ich meine, du hast es ja quasi relativ lange gemacht.
Mehr oder weniger, ja. Ich habe eigentlich echt einen guten Einblick in das Thema. So. Also ich finde, man muss einmal unterscheiden, nüchtern trainieren und nüchtern Cardio machen. Das sind schon mal zwei unterschiedliche Dinge, aber ich werde jetzt mal fürs Erste nur auf nüchtern trainieren eingehen. Das ist eh genau das, was wir vorher halt irgendwie schon angesprochen haben, so, es funktioniert auch, es geht auch und es lässt auch vielleicht auf der Tagesablauf nicht anders zu. Es gibt Leute, die müssen halt vor der Arbeit trainieren oder so und das ist auch vollkommen okay. Aber ich persönlich würde, selbst wenn man glaubt, man performt gut, wenn man nüchtern trainiert, würde ich es trotzdem einmal probieren, zumindest eine Banane vom Training zu essen oder dann zumindest im Training irgendwie ein Intra zu trinken.
Ja.
Dass man, oder halt am Anfang vom Training schon das Intra trinken oder so, dass man da halt irgendwie flüssig ein paar Carbs hat oder so, weil es macht so einen riesen Unterschied. Also ich würde rein von der Performance-Perspektive nie zu jemandem sagen, geh nüchtern trainieren.
Mm.
Never ever. Ja, also ich lege es auch meinen Kundinnen nahe. Ich habe ein paar, die wirklich morgens um 6 Uhr im Gym stehen, dass sie halt dann, wenn sie schon vorher nichts essen, zumindest Kohlenhydrate irgendwie in flüssiger Form zuführen,
ja,
dass da irgendwas da ist. Gar nicht irgendwie da. Ich habe halt früher zum Beispiel immer ich habe halt immer BCAAs getrunken, wenn ich nüchtern trainieren gegangen bin, für den Muskelschutz. Kann man so jetzt auch nicht unbedingt sagen, weil du wirst jetzt nicht deine Muskeln verlieren, nur weil du nüchtern trainieren gehst, weil das war auch lange ein Ding. Und BCAAs werden dann nicht schützen davor, das ist immer das Nächste. Aber das ist weniger das Ding, aber da geht es halt wirklich um die Performance. Und die Performance wird nicht dieselbe sein. Das macht, also nie nüchtern trainieren. Nüchtern Cardio sehe ich anders. Also nüchtern Cardio kannst du definitiv machen, weil ich finde, das lässt sich halt super in einen Tagesablauf oft integrieren, also dass man in der Früh direkt Cardio macht und das dann out of the way hat. Und vor allem ist es dann halt getrennt vom Training, was ich auch immer sehr gern mag. Aber wenn man es jetzt betrachtet aus der Fettverbrennungsperspektive oder so, wirst du jetzt nicht mehr Fett abnehmen, nur weil du nüchtern Cardio machst. Nein. Absolut nicht. Dann geht es halt auch wieder nur um das, wie lässt sich es in deinen Alltag integrieren, wie ziehst du es am längsten durch oder so und so weiter.
Was aber viele Studien gezeigt haben, ist, dass dann oft, wenn man quasi nüchtern Cardio gemacht hat, dass im Laufe des Tages der Appetit generell niedriger war.
Ach schon?
Mhm.
Okay.
Ja, also es ist halt jetzt Fettverbrennung, also Fettstoffwechsel oder sowas, dass da mehr angekuppelt wird, das ist nichts. Aber es hat eben gezeigt, dass man dann während des Tages einfach ein bisschen weniger Hunger gehabt hat oder ein bisschen weniger Appetit gehabt hat.
Okay.
Ja. Also fand ich auch sehr, sehr interessant eigentlich Perspektive und ich habe es auch selber ich habe halt zu Corona, als ich noch in der Prep war, habe ich in der Früh gleich Cardio gemacht, nüchtern. Eigentlich mehr aus Zweckmäßigkeit, um beim Frühstück etwas herauszögern zu können und ein bisschen Zeit zu vergeuden, weil Corona war irgendwie so Zeit, einfach möglichst langziehen alles.
Mhm.
Habe dann aber auch wirklich gemerkt, dass ich im Laufe des Tages im Vergleich zu den anderen Tagen wirklich weniger Hunger gehabt habe.
Okay, das finde ich mega spannend, weil ich habe bei mir immer genau das Gegenteil bemerkt.
Echt?
Wenn ich nüchtern Cardio mache oder in der Früh generell, es muss gar nicht nüchtern sein, aber wenn ich einfach in der Früh Cardio mache, habe ich tagsüber mehr Appetit. Deshalb glaube ich, dass es für mich gar nicht so blöd wäre, wirklich in der Früh Cardio zu machen, im Aufbau, um meinen Appetit höher zu halten. Aber erstens einmal das und es gibt gleichzeitig ja auch irgendwo Untersuchungen, die halt gezeigt haben, dass bei Frauen Frauen, dass die Cardio machen und durch Cardio einen höheren Kalorienverbrauch haben, dazu tendieren, dass sie dann erst recht mehr essen, weil sie mehr Appetit durch Cardio bekommen.
Ja.
Deshalb ist, also das ist auch so der Grund, warum ich zum Beispiel spät Cardio implementiere bei meinen Mädels und so, weil es halt auch sehr appetitanregend wirken kann. Mhm. Ich glaube, dass legitim, es wird beides sicher seine Ding haben. Aber ich finde es einfach mega spannend, weil man dann halt irgendwie so beide Perspektiven wieder ein bisschen beachten kann. Und da kommt wieder auf das raus, probier es, wie es
für dich funktioniert. Ja, genau, weil evidence-based heißt nicht gleich, dass es sofort praktikabel umsetzbar ist.
Definitiv. Und das ist einfach, da muss man wirklich einfach testen, was funktioniert für dich, was ist für dich am angenehmsten. Und wenn du merkst, du kriegst durch Cardio mehr Hunger und du willst aber nicht mehr Hunger haben, weil du vielleicht in einer Diät bist oder so, dann mach halt vielleicht nicht direkt morgens Cardio. Und umgekehrt, wenn du merkst, du kriegst durch Cardio Hunger und du willst aber mehr Hunger haben, so wie ich im Moment, dann mach vielleicht Cardio in der Früh.
Mhm.
Da sind wir wieder bei Individualität und spannend. Adherence und so weiter. Aber was ich am Coaching so cool finde, weil du halt echt einfach ausprobierst und du, blöd gesagt, einfach mal einem Menschen ein Tool in die Hand gibst und sagst, probier mal und dann schauen wir, wie es funktioniert. Weil du kannst halt wirklich nur sagen, wir probieren das jetzt und dann schauen wir mal. Es ist nur ein Tool von vielen und wir schauen, wie es ankommt. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht.
Voll, da ist auch Kommunikation total wichtig, auch mit den Klienten.
Absolut.
Voll.
Ein Ding, wo ich finde, was wir noch unbedingt ansprechen sollten hinsichtlich Mealtiming, ist das Thema Heißhunger. Weil sehr, sehr viele mit Heißhungerattacken in Diäten zu kämpfen haben, wo ich selber sagen muss, ich hatte nie wirklich Heißhungerattacken, weil ich mein Mealtiming halt immer so gestaltet habe, dass ich keine Heißhungerattacken bekomme. Und das ist was irgendwie sehr viele noch nicht so ganz durchblickt haben, dass man, wenn man in einer Diät ist, dass es nicht automatisch heißt, dass man den ganzen Tag Hunger hat und dass man irgendwie Heißhunger hat oder so, weil man diese Variablen eben, wie man sein Essen aufteilt über den Tag, so gut im Griff haben kann, dass es zu Heißhunger gar nicht kommt. Magst du da vielleicht
was erzählen? Ja, weil ich hatte mich interessanterweise bei einer Klientin gerade nämlich genau diesen Punkt gehabt. Mhm. Sie sind im Defizit und sie hat halt richtigen Heißhunger gehabt. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wie gestaltest du deine Mahlzeiten? Wie oft isst du am Tag? Und sie sagt, ja, 3 Mahlzeiten am Tag. Mhm. Und dann habe ich gemeint, probier mal, die Mahlzeiten kleiner zu machen und dafür mehr über den Tag verteilt zu essen. Mhm. Und jetzt hat sie halt so 4-5 Mahlzeiten, ja, mhm, am Tag und sie hat keine Heißhungerattacken mehr.
Ja.
Ja. Weil sie halt natürlich öfters am Tag was essen kann, ja, das Gefühl hat, dass sie was isst, ein bisschen sich befriedigen kann, auch von diese meist Süßes oder sowas, ja. Und dadurch fallen einfach wirklich diese Heißhungerattacken einfach voll weg.
Ja.
Weil du weißt auch, zum Beispiel, das hat mir persönlich auch extrem viel geholfen, wenn ich, weiß nicht, um 13 Uhr Hunger gehabt habe und ich habe aber gewusst, um 15 Uhr esse ich die und die Mahlzeit, dann habe ich gewusst, okay, 2 Stunden muss ich mich jetzt noch irgendwie beschäftigen und dann habe ich meine nächste Mahlzeit.
Ja.
Und das hat mir von der Adherenz her extrem geholfen, auch quasi die Kontrolle trotz Hunger nicht zu essen.
Ja.
Ja. Ja, und man muss halt dafür in Kauf nehmen, dass man halt kleinere Mahlzeiten essen kann. Ja. Es gibt sehr viele, die dazu tendieren, dass sie untertags möglichst wenig essen, damit sie am Abend viel essen können.
Mhm.
Ja, aber manchmal hilft es wirklich, dass dann gerade diese große Mahlzeit am Ende des Tages mehr aufzuteilen, weil man dann halt am Ende des Tages nicht so dieses Heißhunger, also dieses Binging,
ja,
dann noch ein bisschen hineinfällt.
Extrem, also da bin ich zu 100% bei dir. Ja. Ich finde gerade dieses extrem Kalorien aufsparen, damit man am Abend wirklich noch, weiß nicht, 1000 Kalorien oder sowas,
ja, essen noch ein Eis kann, essen oder, kann oder so.
Ja, voll. Das, ja, finde ich echt teilweise wirklich problematisch, ja, weil es halt wirklich so, erstens einmal, es begünstigt den Food Focus extrem. Wenn du den ganzen Tag schon darüber nachdenkst, was du am Abend alles essen kannst. Was kannst du nach dem Abend essen? Ja? Ja. Wenn du den ganzen Tag schon darüber nachdenkst, was am Abend noch auf dem Teller ist, dann das ist das Geheimrezept für Food Focus, sagen wir mal so. So das, dein Essen so
kann zu man planen. Sich richtig gut anzüchten.
Ja,
ja,
definitiv. Und es macht halt, also es ist halt einfach extrem schwierig, weil du so, ich habe den Faden gerade voll verloren während wir reden. Aber es ist halt echt so, es ist der Food-Focus einfach extrem hoch dadurch und es wird dieses emotionale Denken beim Essen dann noch viel mehr da, weil du halt einfach jeden Tag auf diese eine Mahlzeit wartest, die dich dann irgendwie befriedigt.
Mhm.
Aber ich finde, man muss halt irgendwo auch, wenn es ums Thema Ernährung geht, wenn man sagt, Ernährung ist ja irgendwo auch funktional, wenn es darum geht, dass du abnehmen willst,
genau, und so weiter. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Und man muss mehr diese Funktionalität von, ja, Ernährung
definitiv finden. Definitiv. Das ist einfach, dieses reine emotionale Betrachten von Ernährung muss man sich abgewöhnen, wenn man irgendeine Art von Ziel erreichen will, weil
egal, Aufbau oder Abbau, nämlich
egal, ob es Aufbauen ist oder, ja, Abnehmen ist, selbst wenn es nur eine Lifestyle, die
Abbau.
Abbauen. Ups, Fettabbau.
Ja, ja, okay, ja, stimmt.
Ist okay.
Fettabbau ist okay.
Nein, aber selbst wenn es nur eine Lifestyle-Diät unter Anführungszeichen ist, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt einfach 5 Kilo verlieren oder so, selbst dann musst du dieses emotionale Denken hinsichtlich des Essens einfach ein bisschen rausnehmen, weil Essen eben dann nicht mehr nur Befriedigung ist, sondern irgendwo auch eine Funktion hat. Und das muss man sich halt dann immer wieder in den Kopf rufen. Und
emotionale dann, Stressesser nämlich auch. Da tendieren Frauen so extrem drauf, dass dieses Essen ist eine Belohnung.
Ja.
Ja, und das ist dann oft, wenn du quasi einen stressigen Tag gehabt hast oder sowas, dann ist es irrsinnig schwer, so dieses, ich brauche was Süßes am Abend.
Mhm.
Ja, und das kann in einer Diät manchmal schon sehr zu Herausforderungen kommen und zu Schwierigkeiten kommen.
Ja.
Manchmal, finde ich, hilft es dann quasi bewusst, diese Belohnung einzuplanen.
Mhm.
Ja, aber eben auch ganz oft den Trigger herausfinden, welche Emotionen lösen das aus,
ja,
und versuchen eher die Emotionen zu steuern und nicht das Essen,
ja,
sozusagen.
Es ist ja auch oft, ja, so, dass irgendwie, dass dieser Trigger, also dass du halt sagst, okay, stressiger Arbeitstag, gleich irgendwie, ich bin traurig, komm heim und aufgrund dieser Traurigkeit muss ich was essen, dass du das irgendwie, dass sich das Ganze auslöst, aber dann wird es irgendwann nur mehr zur Gewohnheit. Dass eigentlich dieser Trigger von, wie das Gefühl ist, gar nicht mehr da ist. Stimmt. Aber einfach dieses nach Hause kommen und essen. Einfach weil dann diese Dinge so verkettet sind im Kopf miteinander, dass es einfach nicht anders geht, als dass du nach Hause kommst und das Erste, was du isst, was du machen musst, ist irgendwas zu essen. Das ist einfach eine Gewohnheitssache, das ist die vielleicht... Lustig,
weil wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ich esse eine Karotte.
Echt jetzt? Ja, aber wenigstens ist es eine Karotte und kein Eis.
Ja, aber das war eine Karotte, weil es ist, Karotten ist so, wenn ich aus Langeweile irgendwie was essen möchte oder sowas,
ja.
Das habe ich mir Corona irgendwie angewöhnt, esse ich eine Karotte.
Okay, das ist witzig.
Weil ich esse nicht gern Karotten.
Ja, okay.
Und das ist so ein bisschen süß und...
Geil. Ja, why not? Ich mein, man kann auch einfach die Gewohnheit ändern und beim Nachhausekommen eine Karotte essen. So wird's auch. Nein, aber es ist halt trotzdem irgendwo, man muss sich dem Ganzen halt bewusst werden, so was an meinen täglichen Ernährungsverhalten ist einfach nur eine Gewohnheit, die sich über die Jahre halt irgendwie aufgebaut hat. Weil es war halt bei mir auch so, dass ich halt immer aus Langeweile gegessen habe. Und es fängt einfach nur damit an, dass du dir das halt einfach mal dann bewusst machst und merkst so, okay, ich esse gerade was, warum esse ich eigentlich gerade was? Mhm. Habe ich überhaupt einen Hunger? Und dann denkt man sich das immer öfter und immer öfter, während man es sogar noch macht, denkt sich, warum esse ich gerade? Ich habe keinen Hunger. Und dann irgendwann wird einem dann bewusst und ich finde, es braucht dann noch eine Weile, bis man dann bereit ist, unter Anführungszeichen diese Gewohnheit dann wirklich zu ändern.
Ja.
Aber man muss sich das halt irgendwann einmal bewusst machen. Und da fängt das Ganze halt eigentlich an. Wir sind halt jetzt ganz, ganz weit weg eigentlich vom Thema Mealtime gekommen, aber
ja,
irgendwie sollten wir über das mal eine eigene Episode vielleicht noch machen, weil wir hätten da, glaube ich, noch mega viel zu bequatschen drüber. Aber wenn wir da jetzt noch über so Ernährungsgewohnheiten
und solche Dinge... da kann man ewig.
Das wäre mega, mega
ewig
cool.
Ewig reden.
Das machen wir echt einmal.
Ja.
Machen wir eine Episode drüber. Also wenn ihr eine Episode wollt zum Thema Ernährungsgewohnheiten, ich schaue in den Laptop rein. Warum schaue ich in den Laptop rein? Über Ernährungsgewohnheiten. Dann schreibt es uns auf alle Fälle irgendwie dazu auf Instagram oder sowas.
Ja,
oder
mach den Screenshot. Hat eigentlich irgendjemand beim letzten Mal, wo wir gesagt haben...
Die ist noch nicht online.
Achso, die ist noch nicht online.
Ah, das werden wir. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen.
Okay, ja.
Auf alle Fälle jetzt einen Screenshot machen, oder? Boom. In die Story posten. Petra Anderlein. In ihre Instagram-Story und in meine Instagram-Story. Quasi... Ja, nein, in die Story posten, uns markieren, so wie immer. Ich glaube, wir müssen echt langsam zum Ende kommen, weil wir reden jetzt eh schon nur mehr Blödsinn. Wir reden über Karotten und nein. Anyways, ihr wisst Bescheid, 5-Sterne-Bewertung, so wie immer. Und ja, ich würde sagen, was ist die Takeaway-Message vom Thema Mealtiming?
Carbs sind geil.
Carbs sind geil, Carbs sind Leben, perfekt. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Episode gehört habt. Und wir hören...
Episode 30, jetzt sehe ich es erst.
Das ist Episode 30.
Boom! Gratuliere.
Perfekt. Also für alle, die gerade nicht zugesehen haben, sondern zugehört, die Petra hat mir gerade einen Handschlag gegeben. Habt einen wunderschönen Abend, morgen oder wann auch immer. Wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Und gut.
Gut, Ehre. Oida, was ist los?